Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten ist eine besondere Zeit. Nach der Passion Jesu Christi und seinem Leiden und Tod erleben wir jetzt die Zeit nach der Auferstehung zu Ostern. Es ist eine fiebernde Zeit, in der man nicht genau fassen kann, was geschieht. Jesus ist da, aber irgendwie doch nicht greifbar. Er kommt und verschwindet durch Mauern. Er ist gegenwärtig, aber irgendwie doch nicht. Die Jünger sind ratlos. Sie wissen nicht, was sie mit sich und der Situation anfangen sollen. Sie fühlen sich alleine gelassen. Geordnete Handlungen kommen nicht mehr zustande. Und dann verlässt sie Jesus am Himmelfahrtstag. Es beginnt wieder eine Zeit, in der die Jünger ratlos sind. Bis am Pfingsten, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, die endgültige Befreiung bringt. Die Jünger sind dann befähigt, Jesu Werk fortzusetzen. Sie verbreiten die frohe Botschaft in aller Welt. Unser Text richtet aber unseren Blick noch einmal in die Zeit unmittelbar vor Ostern, also vor dem abschließenden Leiden und Sterben Jesu. Es ist eine der Abschiedsreden Jesu an seine Jünger, mit denen er sie auf den Tod Jesu vorbereiten werden, was sie aber nicht so ganz verstanden. Aber hören Sie selbst. Ich lese aus dem Evangelium nach Johannes im 16. Kapitel die Verse 16 bis 23a. Ich verwende die neue Luther-Übersetzung. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander: Was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen: Danach fragt ihr euch untereinander, was ich gesagt habe. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nur Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts mehr fragen. Liebe Gemeinde, eine kleine Vorbemerkung. Während die anderen drei Evangelien, die sogenannten synoptischen, das Leben Jesu von Anfang bis Ende nacherzählen, berichtet Johannes gewissermaßen vom Ende her. Er betrachtet das Leben und das Wirken Jesu also aus dem Blickwinkel der Auferstehung. Mit biografischen Details hält er sich nicht lange auf. Deutlich wird es im berühmten Prolog, also zu Beginn des Buches. Hier wird nicht die Geburt Jesu geschildert, sondern die kosmische Verbundenheit des Heilsgeschehens im Heilsplan Gottes. Und so nimmt es nicht Wunder, dass der Evangelist auch das irdische Lebensende Jesu in diesen Heilsplan einordnet. Er schreibt nicht wie ein Schriftsteller eines Entwicklungsromanes, sondern er nimmt die Perspektive dessen ein, der als Nachgeborener das Ende schon kennt. Also den Blickwinkel, den wir selbst haben. Denn auch wir kennen das Ende und wissen um den Ausgang. Eigentlich ein raffinierter Trick, der aber auf Kosten des Spannungsaufbaus geht. Und so ist das Evangelium nach Johannes oftmals nicht einfach zu lesen. Aber betrachten wir den Text genauer. Er beginnt mit den rätselhaften Worten: Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Hier hat man oft sehr vieles hineingedeutet. Aber nehmen wir Jesus beim Wort. Denn er sieht, wie sich seine Jünger mit der Deutung abmühen und zu keinem Ergebnis kommen. Und so hilft er ihnen auf die Sprünge. Das letzte Mal vor der Gefangennahme und der nachfolgenden Kreuzigung. Und Jesus zeigt ihnen auf, was sie erwartet. Aber nicht auf der Ebene der Tatsachenbehauptungen, sondern auf der Ebene des Gefühls und der Empfindungen. Und die gehen bekanntlich tiefer als die rein rationale Erfassung von Tatsachen. Auch bleiben sie länger im Gedächtnis haften. Ebenfalls kann man sich Tatsachen besser merken, wenn sie von Affekten begleitet sind. Jeder, der ein Studium absolviert hat, kennt dieses Phänomen aus eigener Erfahrung. Und so sagt er ihnen voraus, dass sie trauern werden. In der bildreichen Sprache der Bibel heißt es da: Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Uns fällt es nicht schwer, dies mit der Hinrichtung Jesu und der Auferstehung zu verbinden. Damals war diese Deutung zumindest ungewöhnlich. Ein Weiterleben eines verstorbenen Menschen nach dem Tode war damals in den meisten Kulturkreisen nicht vorstellbar. Denken Sie an die heutige Lesung aus der Apostelgeschichte. Auf die Rede des Apostels Paulus reagierten die Griechen in Athen zumeist mit Spott und Hohn. Und so nimmt es nicht Wunder, dass auch die Jünger mit den Leidensankündigungen Jesu erstmal nicht viel anfangen konnten. Sie dachten erst einmal diesseitig. Wie die meisten ihrer Zeitgenossen erwarteten sie von einem Messias, dass er die alte Größe und Herrlichkeit des jüdischen Reiches wiederherstellen würde, indem er die römischen Besatzer aus dem Land vertrieb. Wie wir wissen, war diese Idee eine historische Sackgasse und endete mit der Katastrophe im Jahre 70, als Jerusalem erobert und niedergebrannt wurde. Das Konzept Jesu war jedoch anders. Er dachte nicht in politischen Kategorien. Er zielte auf die Versöhnung des Menschen mit Gott ab. Um die Geschehnisse des Tages kümmerte er sich nicht, zumindest nicht vordergründig. Denken wir nur an die Geschichte vom Groschen mit dem berühmten Spruch: Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Er stellte sich damit absichtlich außerhalb von den politischen Diskussionen, die damals das Klima in Palästina aufheizten. Und dass er in jener unruhigen Zeit keine tagespolitische Position bezog, trug zu seiner Verurteilung bei. Vor diesem Hintergrund wird auch der rätselhafte Satz verständlich: Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Tatsächlich hat sich der Mob von Jerusalem gegen eine mögliche Freilassung Jesu ausgesprochen. Und die Jünger fürchteten sich nach dem Tode Jesu von den aufgeheizten Volksmassen und verbargen sich. Denken wir auch an die Geschichte vom ungläubigen Thomas. Hier hatten sich die Jünger in einer Wohnung verschanzt. So heißt es im 20. Kapitel des Johannesevangeliums. Die Jünger hatten dort, wo sie waren, die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen. Um die Verwandlung der Trauer in Freude zu illustrieren, verwendet Jesus das Bild einer Gebärenden. Ich zitiere: Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch an anderer Stelle der Bibel findet sich das Bild der Gebärenden. So an prominenter Stelle im Römerbrief Kapitel 8. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt und in Wehen liegt bis zum heutigen Tag. Hier habe ich im Übrigen die Zürcher Bibel zitiert, die sich enger an das griechische Original hält als die anderen Übersetzungen. Mir selbst als vierfachen Vater, der bei der Geburt der Kinder stets dabei war, ist dieser Vorgang vertraut. Und in der Tat ist alles, was die werdende Mutter bedrückt hat, mit der Geburt wie weggewischt. Selbstverständlich ist mir als Mediziner der Tanz der Hormone und Botenstoffe im Körper der Mutter bei der Geburt bekannt. Aber das Wunder des neuen Lebens lässt sich mit der naturwissenschaftlichen Erklärungen nicht einfangen. Liebe Gemeinde, bleibt nur noch die Frage, was unser Text im Rahmen des Geschehens nach Ostern und vor Pfingsten bedeutet. Ich möchte Ihnen die folgende vorsichtige Deutung vorschlagen. Wir begegnen den Jüngern, wie sie vor dem Leiden und Sterben Jesu völlig überfordert sind, wie sie ratlos in die Zukunft sehen und sich nicht vorstellen können, sie aktiv zu gestalten, und die auch nach dem Leiden Jesu den Anforderungen nicht gerecht werden. Denken wir an die Verleugnung des Petrus. Auch nach der Auferstehung sind sie zu keinem geordneten Handeln fähig. Sie gehen wieder ihrer gewohnten Beschäftigung nach, wie wir im 21. Kapitel des Johannesevangeliums nachlesen können. Auch da werden sie von vom auferstandenen Jesus sanft wieder in die Spur gebracht. Aber nach der Himmelfahrt wurde der Heilige Geist ausgegossen, wie Jesus nach dem Evangelisten Johannes unmittelbar vor unserem Text ankündigt. Und dieser Heilige Geist, den wir zum Pfingstfest feiern, befähigt die Jünger zu ihren weiteren Taten. Aus dem aufgeschreckten Hühnerhaufen der ratlosen Jünger wird so, langsam aber sicher, eine Schar tatkräftiger Männer und Frauen, die den vorgezeichneten Weg bis zur letzten Konsequenz, also auch zum Tod, beschreiten sollten und können. Uns heutigen Menschen mag dies als Beispiel nach der Nachfolge dienen, auch wenn wir wahrscheinlich nicht mit der Konsequenz des Martyriums rechnen müssen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Bruder und Herrn.